Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Letztens habe ich das mal probiert, auf Englisch zu sagen. Heute mache ich es auf Französisch. Das ist also die Folge 107. Und wir begrüßen alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Und Kollege Wolfgang Rudolf wahrscheinlich tut das Gleiche oder dasselbe.
Du hast gesagt, wir begrüßen. Hast das für mich mitgemacht. Aber wenn du der Meinung bist, ich persönlich begrüße natürlich auch alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer ganz herzlich an einem wunderschönen Tag im dunklen Studio.
Mal gucken, ob du das kannst, das Französisch. Die wievielte Folge ist das?
Sunset. Ich glaube, das wissen die Zuschauer noch besser als ich.
Also 107.
Och, 107 ist
ja schön. Und es ist letzte Woche einen Termin ins Land gezogen. Da dachte ich, da müssen wir was drüber machen. Und zwar ist das Internet.
Du dachtest das?
Ja, viele dachten das.
Ach so.
Du dachtest das ja auch und deshalb machen wir es ja auch.
Also
jetzt,
wir dachten, ne?
Wir
das.
Dachten.
Ah ja.
Ach, ja, gut. Also das WWW wird 15 Jahre alt.
Ist 15 Jahre alt geworden,
Herr Back. April.
Am 30. April 1993 gab es den Startschuss dazu.
Genau. Aus der Schweiz kam das ganze Jahr, aus Genf, vom CERN.
Vom Kernforschungszentrum, genau. Mhm.
So, die 15 Jahre, die haben wir natürlich alle mitgemacht. Also nicht alle, sondern wir haben die mitgemacht. Und zwar ganz intensiv. Wir fingen eigentlich schon vorher an. Das war keine so große Überraschung für uns, das Internet. Die Mailbox.
Sollen wir nicht erstmal die Begriffe ein bisschen auseinanderdröseln? Wir sprechen immer von WWW und vom Internet. Aber WWW ist nicht das Internet, sondern das Internet ist etwas anderes. Das ist viel größer. Das ist diese komplette Vernetzung der Welt. Und das WWW ist eigentlich nur ein Aufsatz da drauf.
Naja, das hat aber 15 Jahre Geburtstag.
Das ist das WWW. Ja, das hat diesen Geburtstag. Ja, und das war, wie du eben schon sagtest, aus der Schweiz kam das Kernforschungszentrum CERN. Die haben an diesem Tag, die haben schon länger damit gearbeitet und Experimente gemacht und probiert, wie man denn die Kommunikation über das Internet vereinfachen konnte. Und da hat man dann die LibWWW freigegeben, denn bis dahin war es alles ein bisschen schwierig.
Ja, das war schon viel Unix war dabei und ziemlich kryptisch das Ganze. Man konnte natürlich schon E-Mails schreiben, das haben die Studenten untereinander schon lange gemacht vorher. Denn es ist ja quasi Ende der 60er Jahre ist das Internet ja entstanden in seiner Form. Und auch die ganzen Referenzen zum Internet, die Beschreibungen, die sind ja alle Ende der 60er Jahre. Rausgekommen.
Ja, vorher hat man ja mit der Taschenratte gearbeitet.
Taschenratte.
Ja, jetzt wollte ich dich mal testen, aber offensichtlich
Pocket weiß... Pocket Rat.
Nein, Gopher, das ist die Tasche.
So.
Ja, ja. Da war es etwas schwierig, denn wenn man einen Link schalten wollte auf irgendeine andere Sache, was ja heute ganz normal ist, man macht einfach einen Link und fertig. Da musste der andere daran mitwirken, dass dieser Link auch funktioniert hat. Es ging also nicht, dass ich einen Link gesetzt habe, sondern der verlinkt wurde, musste ebenfalls bei sich etwas daran tun. War also damals gar nicht so einfach.
Wahrscheinlich konnte man damit auch Spam vermeiden.
Ne? Ich glaube, Spam gab es damals noch nicht.
Nee, das war so kompliziert, eine Meldung da abzusetzen, dass da noch keiner auf die Idee kam, das mit Spam zu machen.
Naja, war ja eigentlich auch noch nicht so weit verbreitet, dass es Sinn gemacht hätte, über Spam Werbung zu verschicken.
Ja. Also bei uns war es ja so, dass wir sehr früh mit der Kommunikation angefangen haben. Wir haben 83 eine der ersten privaten Boxen installiert beim WDR und dann kam der Bildschirmtext, da waren wir mittendrin, dann kam der Videotext, da haben wir drin rumgefummelt, dann kam unser Videodat, das war ja auch mit Daten und Kommunikation, sodass das Internet, als es denn kam im Jahre 1993, auch so bei uns, eher so Anfang 94 praktisch gesehen, das war eigentlich gar nicht so eine große Überraschung. Aber dennoch, es ging dann los und ich erzähle es immer wieder gerne, der ganze WDR hat 1994 eine halbe ISDN-Leitung zum Provider nach Ports gehabt, 64 Kilobit. Und das genügte im Grunde genommen für den ganzen WDR mit den 5000 Mitarbeitern, weil kaum jemanden Zugang zu dem Internet hatte, auch nicht wusste, dass es sowas gibt.
Was du nicht mitbekommen hast, du hast hier auf dem Tisch darunter geguckt, da hat uns der Manfred Kläuber aus der Technik gerade hier auf unserem Zeitmonitor etwas eingeblendet.
Nee, habe ich nie gesehen.
Dass bereits vor 30 Jahren die erste Spam-Mail im ARPANET verschickt worden ist.
Aha.
Das wusste ich auch nicht.
Aha, aha, aha.
Ja, also.
Aber die ging dann wahrscheinlich nur an einen Empfänger und war keine weltweite Spam.
Ja,
ja, was hast du eigentlich heute? Was sagst du heute zum Internet? Brauchst du das? Kommst du ohne das aus?
Also für das, was wir hier tun, komme ich ohne das Internet nicht mehr aus. Ich muss sagen, ich habe in den letzten 10 Jahren, ich habe mal versucht mitzuzählen, so weit über 2000 Bücher abgeschafft. Weil ja, jedes ja. Buch, was im Regal steht oder stand,
braucht Platz.
Nicht nur Platz, nicht nur, dass es schwer ist, nicht nur, dass es abgestaubt werden muss,
ja.
sondern es ist alt.
Es ist alt.
Weil in dem Moment, wo es bei mir im Regal steht, ja. Hat sich die Welt weitergedreht. Das ist ja auch so eine Geschichte, was ich nicht verstehe, dass zum Beispiel, was ich verstehe, dass Bertelsmann gesagt hat, wir wollen unsere gedruckten Werke abschaffen, dann sind sie wieder zurückgerudert und jetzt wollen sie aber...
Jetzt kommen aber die Wikipedia.
Jetzt wollen sie Wikipedia drucken.
Drucken, ja.
Also das finde ich ganz absurd, aber das war nur so ein kleiner Ausflug. Also ohne das Internet wäre heute die Kommunikation nicht mehr möglich, in der Komplexität, in der Geschwindigkeit, denn das Internet hat es uns gebracht, dass wir Sprache, Text, Musik, Videos, beliebige Dokumente, alles über das Internet für jeden auf dieser Welt bereitstellen können.
Und das war, ist noch gar nicht so lange her, damals so in den 90er Jahren, da gab es ja so eine Transportzeit. Also wenn irgendein Programm in Amerika entwickelt wurde, wenn eine Nachricht in Amerika neu war, dann dauerte es fast ein halbes Jahr, bis es hier bei uns angekommen war, bis ein Programm auf einer Diskette im Schulhof zum Beispiel war. Da war Zeiten von einem halben Jahr dazwischen. Das ist heute auf Minuten geschrumpft, auf Sekunden geschrumpft.
Ja, es gab früher ja schon, was es heute auch noch gibt, auf der Internet-Ebene, also nicht WWW-Ebene, das Usenet. Darüber wurden ja nun auch schon vor Jahrzehnten oder länger binäre Dateien verteilt, verschoben, da hat man getauscht und so weiter.
Naja, das war doch eine kleine Anzahl Leute, die sowas gemacht haben.
Das war damals ja nur eine kleine Anzahl.
Ja, das
gewachsen und explodiert ist das Internet erstmal da.
Ja, und wir hatten ja damals auch, ich glaube, das war 1998, hatte ich immer so eine komische statistische Zahl, die natürlich völliger Blödsinn ist. Wenn das Internet so weitermachen würde, wie es damals von 95 bis 98 gestartet hat, dann hätten wir im Jahre 2002 jeden Menschen auf der Erde am Internet. Das ist die Kurve, die entsprach danach. Natürlich ist das nicht passiert. Es gibt vor allen Dingen in Afrika, da gibt es noch so richtige schwarze Flecken, wo Internet so gut wie gar nicht möglich ist.
Leider, ja.
Ja.
Das wird sich aber hoffentlich bald ändern. Jetzt war natürlich das WWW geschaffen. Aber wie konnte man daran teilnehmen? Man brauchte dafür einen Browser.
Ja.
So, und wie ging das mit dem Browser los? Weißt du das noch?
Mosaik. Das war Mosaik und dann gab es Netscape. Dann habe ich den Marc Andreessen in Amerika getroffen. Mhm. Der hat einen Vortrag gehalten, habe ich nichts von verstanden, weil der so schnell geredet hat. Und das war also so ein richtiger Wunderknabe, wurde ja auch damals vorgestellt. Und da ging es auch so richtig los.
Mhm.
Das Internet hat ja vielen geholfen, auch richtig reich zu werden.
Netscape war ja ein Browser, der wurde kostenlos angeboten, von Anfang an. Und bis dann so Mitte der 90er Jahre Microsoft viel zu spät erkannt hatte, wie bei einigen anderen Sachen auch, dass hier ein Riesenmarkt da ist.
Ja.
Und dann hat es den eigenen Browser kostenlos mitgeliefert und mit dem Betriebssystem so verbunden, dass er gar nicht mehr entfernt werden konnte, bis man Microsoft dann weltweit auf die Pfoten gehauen hat und hat gesagt, das darfst du nicht. Ja, und damit war eigentlich der Niedergang von Netscape eingeleitet und plötzlich fing dann Microsoft an, mit dem Internet Explorer die Welt zu dominieren.
Ja, ja, das dauert aber doch nicht so allzu lange, zumindest in unserer Sphäre. Da hat man sehr schnell schon auf den Firefox gesetzt, der dann entwickelt wurde, der aus dem Netscape, aus dem Mozilla herausgeboren wurde. Und der Firefox hat ja nun den Internet Explorer abgehängt.
Ja,
und das ist gut so.
Netscape hatte 80% Marktanteil weltweit und dann ging es runter, ja, und dann diese Weiterentwicklung. Man muss das jetzt heute sehen. Also wenn ich bei mir die Statistiken ansehe, dann haben 60-70%, die mit Firefox arbeiten oder mit irgendwelchen Derivaten davon, ältere Versionen und so weiter. Internet Explorer liegt im Bereich von ein paar und 20% bei mir.
Das ist beim CC2 ist es ungefähr 55% ist Firefox und es liegt bei, glaube ich, bei 33% liegt der Explorer, dann kommt Safari. dazu und dann kommt Opera dazu und so ein paar Derivate noch dazu.
Ja, das war also eine dieser Schweinereien, die da passiert ist, meiner Meinung nach. Aber mittlerweile dreht sich das Bild, weil Firefox in vielen Bereichen sehr mächtig geworden ist.
So, wir haben noch mehr Themen in der Sendung. Der gläserne Mensch wird eine Rolle spielen. Und dann haben wir ein Thema, wo es um lebendige Handys geht. Mal gucken, was das so sein soll.
Ja, ja, da warst du etwas pikiert, als du das hörtest, aber es ist eine schöne Sache. Hören Sie mal rein.
Ja,
vielleicht können Sie ja mit einem Programm Ihr Handy auch lebendig machen.
Ja, denken Sie mal an Tamagotchis.
Ich habe letztens ein Erlebnis gehabt, das war außergewöhnlich. Ich habe ein Mobiltelefon der Zukunft in der Hand halten dürfen. Das hat geatmet, das hat einen Pulsschlag gehabt oder Herzschlag gehabt. Und das hat sich angefühlt wie meine Miezekatze zu Hause, wenn sie ganz zufrieden ist. Das habe ich erstmal gedacht, was ist denn das jetzt für eine Spielerei? Aber im Nachhinein fiel mir dann ein, Mensch, es gibt einfach Sinne, wenn ich mein Telefon abfragen will, wenn ich gucken will, habe ich verpasste Anrufe, wenn ich gucken will, klingelt es oder irgendwelche, oder ist der Akkuzustand schlecht? Dann muss ich sie dann mal rausnehmen, muss es mir vor die Nase halten, muss warten, bis meine Augen sich auf die Entfernung eingestellt haben oder muss gar die Brille wechseln und im anderen Fall stecke ich die Hand in die Hosentasche und kann es fühlen. Fabian Hemmert von der Deutschen Telekom Laboratories in Berlin. Schönen guten Tag.
Ja, hallo Herr Back, hallo Herr Rudolf.
Ja, der Kollege Back hat eben schon hier reingeknurrt, so hat er bei mir auch geknurrt, als ich ihm das erzählt habe.
Hast du überhaupt eine Miezekatze?
Ja, natürlich habe ich eine Miezekatze.
Ah, da weißt du,
ich habe sogar ein Catcam zu Hause, ein Catcam-System.
Catcam.
Ja, das Sofa, wo die Miezekatze liegt, wird von einer Kamera überwacht und ich kann das zu Hause von jedem Rechner im Netzwerk aus sehen, ob es ihr gut geht oder nicht.
Und jetzt schließt du dein Handy an und dann summt dein Handy, wie die Katze.
Das lassen wir jetzt, nein, atmet ganz ruhig, das lassen wir jetzt Herrn Hemmert erzählen. Herr Hemmert, können Sie mal ganz kurz dieses Ambient Life, das lebendige Handy, mal vorstellen?
Ja, gerne. Also dieses Projekt nennen wir wirklich das lebendige Handy und das basiert auf der Annahme, dass wir Menschen also besonders gut darauf trainiert sind, lebendige Signale wahrzunehmen, zum Beispiel Atmung oder Puls und wir können einfach sehr schnell erfassen, ob irgendwas ganz ruhig ist, wie beispielsweise dieses ruhig atmende Handy, oder ob es ganz aufgeregt ist, hat einen schnellen Puls. Und das benutzen wir also, um auszusagen über das Gerät, okay, meinetwegen ist es ganz ruhig und das bedeutet für mich als User, ich habe keine Anrufe verpasst, Netz gut, Akku gut, alles in Ordnung. Und
Oder Akku leer, wenn es ruhig ist.
Ja, das ist das Interessante, wenn der Puls aber mal weg ist, merkt man das nämlich auch.
Aha. Ja, das ist wie beim Toten. Wenn jemand tot ist, fühlst du auch keinen Puls mehr.
Ja, ja. Nee, also jetzt, das muss ich mir wirklich alles mal vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Methode ist, um da wirklich gewohnte Impulse zu kriegen.
Ja, ja.
Was macht es denn noch? Also dann würde es, wenn es aufgeregt ist, also Akku ist so wenig, dann würde es so eine Art Vibration machen, oder?
Naja, das ist im Prinzip so ein Herzschlag, ja, so bum-bum. Bum, bum. Und der kann eben verschiedene Rhythmen einnehmen. Und
die kann ich fühlen?
Die kann man, genau. Das ist ganz subtil eigentlich. Also man muss sich wirklich darauf konzentrieren. Und zwar wichtig, dass es nicht stört oder ablenkt irgendwie, weil es eben die ganze Zeit da ist. Das ist ja nun auch anders als beim normalen Handy. Und das Spannende ist, meine Erfahrung ist, wenn ich einen Tag lang trage, nach einer Stunde merkt man das gar nicht mehr. Man gewöhnt sich einfach dran. Und das Komische ist, aber abends, wenn man es rausnimmt, dann fehlt irgendwas. Da ist so ein Loch da und naja, das wirft natürlich psychologische Fragestellungen auf, die wir versuchen zu beantworten.
Ist das nicht so ein bisschen was wie ein Tamagotchi?
Ja, es hat einen starken Tamagotchi-Charakter.
Müssen Sie es auch füttern?
Na, möglicherweise
ja, mit Strom.
Mit. Oder Solar vielleicht.
Ja.
Streicheln wäre auch so eine Sache, die man machen könnte.
Wie sind denn die Signale, die Sie im Moment implementiert haben? Was geschieht, wenn ich einen Anruf nicht angenommen habe, wenn ich ihn verpasst habe? Wie reagiert das Telefon?
Ja, uns war wichtig, dass es halt ganz einfach zu interpretieren ist. Das heißt, es gibt einen ruhigen Status, also ruhiger Puls, ruhige Atmung und es gibt einen aufgeregten Status. Und egal, was passiert ist, wenn es Aufmerksamkeit braucht, dann ist es aufgeregt. Und wenn es ruhig ist, dann kann ich mir auch sicher sein, okay, es ist wirklich gar nichts passiert.
Und wie wird denn das realisiert, dass das atmet? Ich habe es in der Hand gehabt und es bewegt sich wirklich so, ich kann mir vorstellen, ein kleines Tier würde sich genauso anfühlen.
Ja.
Wie machen Sie das da rein technisch gesehen?
Wir haben zwei Prototypen. Der eine Prototyp kann also wirklich diese Atmung, das ist ein kleiner Motor, der sich im Prinzip verkantet und der hebelt so die flexible Außenseite nach außen. Das ist ziemlich aufwendig technisch und ein Batterieproblem natürlich. Die andere Implementierung ist viel einfacher. Da haben wir einfach den Vibrationsmotor aus dem Gerät genommen und lassen den pro Pulsschlag einmal rumdrehen. Das fühlt sich wirklich ganz subtil an, wie so ein kleines...
Und welcher Pulsschlag? Der von dem Träger?
Vom Gerät.
Vom Gerät?
Ja, das Gerät hat einen eigenen Pulsschlag und den, den merkt man dann eben auch.
Haben Sie schon versucht, das irgendwelchen Leuten außer mir in die Hand zu drücken und so mal ein paar Erfahrungen zu machen, wie die darauf reagieren?
Das steht jetzt demnächst an, da machen wir so eine Art Beta-Download. Das Ganze ist also eine Java-Software, sodass wir es also wahrscheinlich auf unserer Webseite anbieten werden als Download und dann kann man es einfach mal ausprobieren.
Wie, was, mit meinem normalen Handy?
Wenn es Java kann, können Sie das gerne ausprobieren.
Und wenn es Vibrationen kann?
Und wenn es Vibrationen kann, davon gehen wir mal aus.
Ja. Allerdings, die Atmung kann man damit nicht machen, das wäre ein Hardware-Umbau notwendig.
Dafür. Genau.
Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass es ja auch noch einen Sinn gibt, den wir nicht bedienen können. Sonst sagen wir immer, ja, also filmen können wir und hören können wir, wir können nur nicht riechen. Aber wir können auch nicht fühlen per Leitung.
Ja. Ne? Das riechen, stimmt.
Wie meinst du das? Wenn sollen da Duftstoffe versprüht werden, wenn jemand anruft, der mir stinkt?
Nein, es gab da schon Filme, die im Kino abliefen, wo vorne so Düfte ausgestrahlt wurden. Es gab auch von uns auf der Messe schon mal den VHD.
Genau.
Video Home Duft hieß der.
Das waren Sprühdosen, die wurden durch Gehirnaktivitäten, wir haben Alphawellen aufgenommen und dann wurden die da gesteuert.
Über das Video DAT wurde das gesteuert, ja. Und es hat fürchterlich gestunken. Und wir hatten mal den Kölner Oberbürgermeister davor sitzen, dem haben wir das vorgeführt und dem lief die ganze Suppe in die Schuhe rein. Irgendwie so Tannenduft oder sowas. Und der hat mir dann später gesagt, du Schwein, hat er zu mir gesagt. Ich kam abends nach Hause, hat meine Frau gesagt, wo kommst du her?
Man muss die Dinge einfach mal ausprobieren.
Haben Sie, also man kann das künftig herunterladen, wenn das eigene Telefon Java-fähig ist, dann kann man diese Pulsschlag-Funktionalität auf das eigene Mobiltelefon draufbringen.
Und was heißt denn demnächst?
Ach, das weiß ich noch nicht so genau. Ich arbeite da jetzt gerade dran. Das ist, wie gesagt, mein Dissertationsthema. Und ich bin natürlich daran interessiert, dass möglichst viele Leute das ausprobieren und dass ich dann auch Feedback kriege, sozusagen.
Haben Sie denn schon irgendeine Adresse, wo man das dann laden kann? Was wir den Leuten sagen können?
Vielleicht mal nach Ambient Live googeln oder nach das lebendige Handy. Eine andere Suchmaschine benutzen.
Ja, wir sind also ganz früh dabei, wie ich merke. Wir können ja auch nochmal darüber berichten.
Ja. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Wenn wir da selbst mal was runtergeladen haben.
Okay, dann erstmal vielen Dank dafür, dass Sie unsere Sinne, die ja eigentlich immer im Straßenverkehr so überlastet sind, jetzt entlasten wollen. Und andere Sinne sollen uns dann signalisieren, was unser Mobiltelefon macht. Ich finde, die Idee ist gut. Ob es sich durchsetzt, werden wir sehen. Aber ich werde es auf jeden Fall auch ausprobieren.
Wie ist es dann beim Autofahren? Ist das da gut zu bedienen?
Du hast doch in der Hosentasche, du merkst
Man spürt schon, ob was war.
Ist da ein Sinn frei oder muss ich mich da völlig konzentrieren auf die Ampel? Ist der Sinn noch frei?
Frage. Ja? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, du fühlst die Ampel ja nicht, du siehst sie ja und das Telefon fühlst du. Also dieser Sinn ist schon noch frei.
Na gut, wir werden es ausprobieren. Interessant auf jeden Fall.
Gut.
Herr Emmert, schönen Tag nach Berlin.
Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Bis später mal. Tschüss.
Tschüss.
Also so mittlerweile glaube ich, dass jeder weiß, dass wenn er im Internet ist und da irgendeinen Klick macht, dass dieser Klick irgendwas hinterlässt. Datenspuren und Betreiber von Anzeigenservern, die sind ganz scharf auf solche Sachen. Die wüssten natürlich ganz gerne, wer da klickt und was da klickt und wie oft er klickt und wohin er klickt und warum er klickt. Und aus den Inhalten, die sie daraus lernen, da lassen sich auch soziodemografische Eigenschaften und Vorlieben und Interessen ableiten.
Was ist das denn?
Das sind wissenschaftliche Ausdrücke und wir haben auch einen Wissenschaftler auf der anderen Seite des Telefons. Es ist Professor Dr. Tobias Schäffer vom Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. So, das war großartig und geschwollen, zum Teil abgelesen, was ich da erzählt habe. Aber es geht ja darum, den gläsernen Menschen zu erkennen, und die Online-Werbung, Spam und Online-Betrug, all das hängt ja irgendwie zusammen.
Wir hinterlassen Datenspuren im Internet in vielen Fällen freiwillig, in vielen Fällen nicht ganz freiwillig, aber allein schon dadurch, dass Sie am Internet teilnehmen. Wenn Sie beispielsweise in Ihrem Webbrowser Cookies aktiviert haben, dann hat der Anbieter jeder Webseite die Möglichkeit, Ihnen so etwas wie eine Kundennummer zu geben und sich über diese Kundennummer zu merken, auf welche Inhalte Sie zugegriffen haben. Also allein das Teilnehmen am Internet genügt, und in diesem Fall geben Sie schon Informationen über sich preis, über die zugegriffenen Inhalte.
Auch die IP-Adresse ist abfragbar, wenn ich bei Ihnen bin.
Ja, aber die ändert sich. Ich habe keine feste IP. Ja. Cookies habe ich bei mir grundsätzlich verboten. Nur wenn es mir sehr wichtig ist und jemand verlangt Cookies, dann überlege ich mir, mache ich das oder gehe ich woanders hin. Wenn ich keine Cookies freigegeben habe, können dann auch Daten über mich gesammelt werden.
Die Zuordnung von Ihrer IP-Adresse zu Ihrer Identität, die kennt bloß Ihr Internetprovider. Strafverfolgungsbehörden haben dann immer noch die Möglichkeit, diese Zuordnung wiederherzustellen.
Aber die schicken mir keine Werbung.
Ich glaube nicht, dass sie
Nein, Werbung schicken. Nein, da kommen andere Sachen, die sind noch schlimmer als genau. Werbung. Ja, also wenn ich meine Cookies ausschalte, haben wir dann keinen Gesprächsstoff mehr, wir zwei.
Doch, man kann auch automatisch zum Beispiel den Browser auslesen, mit dem du im Internet bist. Und da kann man auch schon Rückschlüsse ziehen. Was hast du für einen Browser? Wer bist du? So ungefähr. Also schon eine Information mehr.
Herr Professor Schöpfer, der Wolfgang Back hat mir eine Frage beantwortet, die ich nicht gestellt habe. Aber zu diesem Thema Browser auslesen. Bei meinem Browser kann ich einstellen, was er nach außen geben soll, wie er denn heißt. Ich kann einstellen, welches Betriebssystem er nach außen melden soll. Also das lässt sich alles beliebig verschleiern. Kann ich mich denn unsichtbar machen?
Solange Sie keine Viren beispielsweise auf Ihrem Rechner haben oder solange Ihr Browser keine Sicherheitslücken hat, können Sie schon sehr viel besser kontrollieren, was für Informationen Sie über sich preisgeben. Mhm. Aber nochmal zurück zur Strafverfolgungsbehörde. Kennen Sie den IT-Spezialisten, dessen Frau mysteriös verschwunden ist vor einigen Jahren?
So konkret nicht. Ich meine, irgendwas erinnern zu können, aber nicht klar.
Der Ermittler hat dann festgestellt, dass er im Vorfeld des Verschwindens seiner Frau nach dem Begriffen Neck, Snap und Break gegoogelt hat und ein Dokument 22 Ways to Kill a Man with Your Bare Hands angeklickt hat. Das hat die Ermittler sehr stark inspiriert und hat dann mit zu seiner Verurteilung geführt. Also wenn Sie sich mit Ihrer Frau nicht verstehen, dann genügt es nicht, die Cookies im Browser auszuschalten, um einer Strafverfolgung zu entgehen.
Das heißt also, mein Provider, der speichert nicht nur, zu welchem Zeitpunkt er mir welche IP verpasst hat, sondern auch, wohin ich mich orientiert habe, wo ich draufgeklickt habe, was ich gesucht habe im Internet. Stimmt das?
Die Zuordnung zwischen Ihrer Identität und Ihrer IP reicht ja. Den Rest speichert Google dann ab.
Ah ja. Das heißt,
war das eben Fiktion oder war das Wahrheit?
Nee, das war Wahrheit.
Toll. Das war aber ein dummer IT-Experte.
Ja, es war kein guter IT-Experte, das stimmt.
Gut, das heißt also, ich habe wohl eine Möglichkeit, mich zu schützen, aber die meisten Menschen tun es nicht. Die haben Java eingeschaltet, der Kollege Back macht sich immer lächerlich über mich, wenn ich ihm sage, ich habe das nie eingeschaltet. Die haben JavaScript sowieso drin, was ja auch nicht unbedingt sein muss. Ich vermeide oft Seiten, die unbedingt JavaScript von mir verlangen. Aber das sind ja keine Standardeinstellungen. Die Standardeinstellungen des Browsers erlauben Cookies, die erlauben JavaScript, die erlauben Flash Player, die erlauben Flash. Ist das gefährlich für mich? Muss man hier irgendwie umdenken? Oder was ist Ihre Erfahrung? Wonach forschen Sie? Woran denken Sie?
Naja, Sie geben ja zunächst mal nur Informationen zwar über sich preis, aber in vielen Fällen sind es noch keine so persönlichen Daten. Und die Konsequenzen, die das haben kann, sind ja auch nicht ausschließlich negativ. Es gibt im Prinzip zwei Seiten der Medaille. Zum einen ermöglichen Sie den Anbietern von Werbung und den Betreibern von Online-Shops, Ihnen relevantere Werbung, auf Sie persönlich besser zugeschnittene Werbung auszuliefern. Und Sie ermöglichen auch dem Betreiber von Online-Shops, Ihnen relevantere Empfehlungen zu geben. Jemand, der einen Anzeigenserver betreibt oder jemand, der einen Online-Shop betreibt, kann sich einfach merken, auf welche Inhalte Sie zugegriffen haben und kann beispielsweise mit der Hilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens daraus abschätzen, was sie für soziodemografische Eigenschaften haben, wie alt sie vielleicht sind, was für Hobbys und Vorlieben sie haben, ob sie ein Mann oder eine Frau sind, und kann ihnen Werbung anbieten, die für sie relevant ist, und kann vielleicht auch aus den Produkten, die sie sich schon angesehen haben, einschätzen, welche anderen Produkte vielleicht für sie interessant sind.
Bei manchen Anbietern bekomme ich, wenn ich irgendwo hingehe, und ich habe es auch letztens wieder gesehen bei Bekannten, die waren irgendwo und da haben sich was angesehen und wurde gesagt, die meisten Leute, die sich dieses angesehen haben oder dieses gekauft haben, in den Warenkorb gelegt haben, haben sich auch noch dafür interessiert. Mhm. Und da wird dann noch weiteres angeboten.
Genau.
Sind das solche Sachen, die mit maschinellem Lernen erledigt werden?
Viele Webshops benutzen dafür ganz einfache Algorithmen, die einfach nur assoziieren, welche Produkte in vielen Fällen zusammen gekauft wurden. Mhm. Die technologische Herausforderung liegt darin, Algorithmen zu konstruieren, die das allerdings richtig gut machen. In vielen Fällen funktionieren diese Algorithmen nicht besonders gut. Sie kennen vielleicht den Fall, dass Sie sich eine Ausgabe eines Buchs kaufen und dann irgendwann eine andere Ausgabe des gleichen Buchs angeboten bekommen. Das entsteht dadurch, dass jemand, der ein Buch kauft, häufig auch jemand kauft ein Buch A und von diesen Personen kaufen viele noch ein zweites Buch B und viele, die sich das zweite Buch B gekauft haben, kaufen sich auch noch eine andere Ausgabe des ersten Buchs A und das bekommen sie dann angeboten. Mhm. Gute Algorithmen zu konstruieren, die sinnvolle Empfehlungen für relevante Artikel aussprechen, das ist eine große Herausforderung des maschinellen Lernens. Es gibt in diesem Zusammenhang auch einen Wettbewerb, der zurzeit ziemlich viel Interesse findet. Der DVD-Verleiher Netflix verleiht DVD übers Internet. Man kann sich diese DVDs per Post zuschicken lassen. Und Netflix hat ein sehr großes Interesse daran, gute Empfehlungen auszusprechen, um Kunden dazu zu bringen, sich DVDs auszuleihen. Das Unternehmen hat zurzeit auch schon so eine Suchmaschine, die so ähnlich funktioniert, wie Sie das gerade gesagt haben. Er schlägt DVDs vor, die Kunden ausgeliehen haben, die auch andere DVDs ausgeliehen haben, die man selber vielleicht schon gesehen hat. Aber der Bedarf nach besseren Empfehlungen und besserer Technologie ist so groß, dass Netflix gesagt hat, wir bieten Wissenschaftlern unsere Daten an. Wir machen nicht persönliche Informationen, aber Informationen von 15.000 Filmen und 400.000 Benutzern verfügbar und laden alle Wissenschaftler ein, einen Empfehlungsalgorithmus zu konstruieren, der besser ist als das, was wir im Moment haben. Mhm. Und wer es schafft, einen Algorithmus zu konstruieren, der den Empfehlungsalgorithmus, den wir im Moment verwenden, um 10% zu schlagen, der bekommt dafür $1 Million.
Ui. 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 Und Sie machen mit?
Zwei Studenten von mir machen mit.
Aha. Und wir müssen das auch zurückziehen, um das zu programmieren. Unsere Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank für das Gespräch und ich glaube, wir bleiben gläsern, auch in Zukunft.
Ich danke Ihnen.
Tja, es geht wieder ganz hart auf das Ende dieser Sendung zu. Es war eine Menge Interessantes, denke ich. Auch ich habe wieder eine Menge gelernt dazu. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das so weitergeht. Denn die Überwachung im Internet durch den Staat, durch alle möglichen Institutionen, das nimmt immer mehr zu. Und der Hunger des Staates nach Informationen wird immer grausamer, für meine Begriffe.
Ja, und nächste Woche ist ja Pfingsten und Pfingstmontag ist wieder so ein Feiertagsmontag.
Gibt es eine Sondersendung,
eine Stunde lang und wahrscheinlich wird sie sehr mathematisch und sehr technisch werden.
Ja, und sehr massiv parallel vielleicht.
Ja. So, das war's dann wieder für heute. Wir heben die Daumen nach oben,
genau.
Ich hebe beide nach oben heute und sage zicke-zacke, zicke-zacke, hoi, hoi, hoi.
Ich sage EBÜB, immer ein Bit übrig behalten.
Das ist mir viel lieber.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2008.